Ja, ich freue mich sehr, unter euch zu sein an diesem Sonntag und mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, auch das Wort Gottes zu verkünden. Und ja, ihr habt vielleicht gesehen, ich habe hinten noch zwei Tische mitgebracht, einen Infotisch über unsere Arbeit in Mexiko, auch über die Arbeit der DMG, mit denen wir zusammenarbeiten, und dann noch einen Büchertisch. Und da dürft ihr in der Mittagspause auch gerne vorbeischauen. Ja, gute Literatur in meinen Augen. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist dieses Buch hier, das heißt Entwurzelt. Das hat mit einer Bewegung zu tun, die in christlichen Kreisen in Deutschland recht unbekannt ist, aber doch sehr verbreitet. Und der Name dieser Bewegung heißt Neue Apostolische Reformation. Und viele Leute denken, das sind Leute, die sind etwas charismatischer, aber sonst ist alles in Ordnung mit denen und wir hören auch gerne ihre Musik, moderne christliche Musik. Das Buch zeigt auf, dass diese Bewegung viel, viel schlimmer ist, dass sie von den Grundwahrheiten der Bibel abweicht, dass es ihr Lehren sind und dass sie ein falsches Evangelium predigen. Und deswegen, ich habe von der Bewegung letztes Jahr erfahren und habe da auch mit zu tun gehabt. Und deswegen bin ich auch hier, um davor zu warnen und ja, euch zu ermutigen, macht euch schlau über diese Bewegung und dass ihr Bescheid wisst. Ja, ich habe den Autor des Buches kennengelernt, der wohnt ganz in der Nähe von wo wir auch wohnen, und er war Mitglied in einer FEG-Gemeinde, die von dieser Bewegung übernommen wurde. Und ja, er ist dann auch zusammen mit ganz vielen Mitgliedern der Gemeinden dann auch ausgetreten aus dieser Gemeinde, weil das so von dieser Bewegung übernommen wird. Und es wird in Deutschland noch viel mehr geschehen und passiert auch jetzt zum Teil. Ja, den Text, den wir heute betrachten wollen, befindet sich im Psalm 48. Uns im Psalm 48 anschauen. Psalm 48. Dies ist das Wort Gottes. Ein Psalmlied der Kinder Korach. Groß ist der Herr und hochgerühmt in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berg. Schön ragt der Berg Zion. Die ganze Welt freut sich im äußersten Norden empor, die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Palästen als Zufluchtsort bekannt. Denn sie, Könige, waren versammelt und sind miteinander herangezogen. Sie haben sich verwundert, als sie solches sahen. Sie haben sich entsetzt und sind eilig abgezogen. Zittern erfasste sie dort, Angst wie eine Gebärende. Du zerbrichst Schiffe im Meer durch den Ostwind. Wie wir gehört haben, so sehen wir es. An der Stadt des Herrn der Herrscharen, an der Stadt unseres Gottes. Gott erhält sie für immer. Gott, wir denken in deinem Tempel an deine Güte. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm, bis an die Enden der Welt. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Es freue sich der Berg Zion, und die Töchter Judas seien fröhlich über deine Gerichte. Zieht rings um Zion und umkreist sie, zählt ihre Türme. Achtet mit Fleiß auf ihre Mauern, durchwandelt ihre Paläste, damit ihr den Nachkommen davon erzählt, dass dieser Gott unser Gott ist für immer und ewig. Er führt uns bis zum Tod. Lieber Vater, wir brauchen es so dringend, von dir zu hören, jeden Tag. Und wir danken dir, dass du durch dein Wort heute zu uns sprichst. Dein heiliges, dein inspiriertes, unfehlbares, lebendiges Wort. Wir wollen bitten, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir auf das hören, was du zu uns heute sagen möchtest. Und ich bitte dich, dass du deine Kinder hier in Worms auch ermutigst und erbaust in ihrem Glauben durch dein Wort. Amen.
Amen.
Ja, wenn wir zurückblicken auf die letzten 4 Jahre, wir waren jetzt 4 Jahre in Mexiko, und da ist viel passiert auf der ganzen Welt, in Deutschland und überall auf der Welt. Und wir können uns vielleicht manchmal fragen, wenn wir die Welt anschauen, in was für einer verrückten Welt leben wir denn eigentlich? Und manchmal habe ich das besonders auch von Deutschland gedacht, als ich in Mexiko war und gedacht, was ist denn da los in Deutschland? Aber das gilt für die ganze Welt. Wir sehen immer größere und schlimmere Ausmaße der Sünde und des Hasses gegen Gott und der Verfolgung der Gemeinde auf dieser Welt. Und wir können uns fragen, gibt es noch Hoffnung für diese Welt oder auf dieser Welt? Und wo können wir hinschauen, um Hoffnung zu haben? Und dies ist die gleiche Frage, die sich das Volk Israel in ihrer Geschichte auch immer wieder gestellt hat. Auch hier in diesem Psalm 48, sie waren sicherlich umringt von Feinden, gottlosen, bösen Menschen. Und den Psalm, den wir gelesen haben, der spricht von der Hoffnung Zions. Es ist ein Loblied Gottes, der zu der Kategorie der Lieder Zions gehört, wie viele andere Psalmen, zum Beispiel 76, 84, 87, 122, 137. Aber was ist denn Zion? Wir lesen häufig von Zion in der Bibel. Ursprünglich im Alten Testament, wenn wir von Zion zuerst lesen, dann ist das die Bezeichnung für einen Berg außerhalb von Jerusalem. Und im Laufe der Zeit hat die Stadt Jerusalem diesen Namen auch angenommen. Da wurde die ganze Stadt als Zion bekannt. Das war der Ort, wo der Tempel war. Der Ort, wo Gott unter seinem Volk gewohnt hat. Und später, wir haben es gelesen im Neuen Testament, heute aus Hebräer 12, haben wir gelesen, da lesen wir vom himmlischen Jerusalem und von Zion. Da haben wir heute gelesen, Hebräer 12, 22, ihr seid zu dem Berg Zion gekommen und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu der Menge vieler tausend Engel, zu einer Festversammlung. Dann sehen wir Zion im Alten Testament, die Stadt Jerusalem, wo der Tempel war, wo Gott bei seinem Volk gewohnt hat. Und in der Zukunft im Himmel, wo auch Gott unter seinem Volk wohnt. Und wie ist das heute? Wo ist Gott heute? Und Gott ist heute auch, der Ort, wo Gott heute ist, ist in seiner Gemeinde, ist hier, wo wir uns versammeln. Ist Gott, wohnt Gott unter seinem Volk. Und hier im Psalm 48 spricht es natürlich noch von der Situation im Alten Testament, von Jerusalem, wo Gott dort auch bei seinem Volk war. Und wir lesen zum Beispiel im Psalm 87, da heißt es, fest gegründet ist sie auf den heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliche Dinge werden von dir gesagt, du Stadt Gottes. Dieser Psalm 48, den wir gelesen haben, feiert Zion als die Stadt Gottes. Umringt von Feinden, aber verteidigt von dem großen Gott. Und wenn wir zu dieser Stadt dieses Gottes schauen und wenn wir zu dem Gott von dieser Stadt schauen, dann können wir auch die gleiche Hoffnung haben, wie die Menschen damals gehabt haben, in ihrem großen Gott. Das Volk Israel und die Menschen Jerusalem in ihrer Geschichte und heute auch nicht weniger sind sich immer wieder bewusst und leben in Angst und fragen sich, wie wird der nächste Tag sein, wie wird der heutige Tag sein, welche schlimmen Dinge können passieren. Und bei uns ist es vielleicht auch nicht so schlimm, aber wir erleben das auch, dass die Kriege immer näher kommen zu uns. Wir haben eine Pandemie erlebt und wir fragen uns ja, wie wird das bei der nächsten Pandemie sein? Was wird das für uns bedeuten? Und vielleicht hast du auch ganz persönliche Kämpfe, wo du glaubst, die ganze Welt ist gegen dich. Oder wo du siehst, der Satan greift mich an immer wieder und er kämpft gegen mich. Und manchmal in solchen schwierigen Situationen, die wir erleben, da ist es sehr schwierig zu wissen, was können wir tun. Und manchmal können wir gar nichts tun. Wir können nur zuschauen um uns herum und können sehen, was passiert. Wir können nichts tun von uns aus, um die Situation zu verändern. Das Einzige, was wir tun können, ist zuzuschauen, hinzuschauen. Und dazu möchte ich euch heute ermutigen, das zu tun, was wir tun können, auch wenn es nur hinschauen ist. Und aus diesem Psalm möchte ich euch ermutigen, an vier Orte zu schauen, die hier erwähnt werden. Vier Orte, die uns ermutigen sollen und die uns auch helfen sollen, dass wir auch die Hoffnung Zions haben können. Zuerst einmal richte deinen Blick auf Gott. Das sehen wir in den Versen 2 bis 4. Da heißt es, groß ist der Herr und hochgerühmt in der Stadt unseres Gottes. Auf seinem heiligen Berg. Schön ragt der Berg Zion, die ganze Welt freut sich. Im äußersten Norden empor, die Stadt des großen Königs. Gott ist in den Palästen als Zufluchtsort bekannt. Zions Hoffnung schaut mit Bewunderung auf Gott als ihren König. Und die Gemeinde Gottes hat einen großen König. Und Gott ist immer der erste Ort, wo du hinschauen musst. Das heißt hier, groß ist der Herr. Der Herr ist groß. Wir haben einen großen Gott. In 1. Chronik 29, 11 heißt es, dir, Herr, gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Dank, denn alles, was im Himmel und auf der Erde ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht als Haupt über alles. Gott ist groß und wir sehen in diesem Vers, dass Gott auch würdig ist, gepriesen zu werden. Groß ist der Herr und hochgerühmt in der Stadt unseres Gottes. Gott ist würdig, gepriesen zu werden. Gott ist immer würdig, gepriesen zu werden. Egal, was deine Situation ist, egal, was auf der Welt passiert, egal, wie schwierig die Lage ist. Gott verdient immer unser Lob. Im vorherigen Psalm 47, da heißt es in Vers 7 und 8, Lob singt Gott, Lob singt unserem König. Denn Gott ist König über die ganze Erde, singt ihm Psalmen. Was wir auch sehen hier in diesem Psalm, dieser große König, Gott ist ein guter König für sein Volk. Wenn es einen König gibt irgendwo, dann gibt es auch immer ein Volk, das zu diesem König gehört, das unter der Herrschaft dieses Königs lebt. Und Gott hat für sich ein besonderes Volk ausgesucht. Im 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Gott ist ein guter König und er ist gut zu seinem Volk. Und eine Sache, was wir sehen, hier heißt es in Vers 3, schön ragt der Berg Zion empor. Der Berg Zion ist schön und wer hat den Berg Zion schön gemacht? Es ist Gott. Gott macht sein Volk wunderschön. Als ich geheiratet habe, weiß ich noch, meine Frau, meine Braut, sie hat sich selbst wunderschön gemacht, hat vielleicht Helfer gehabt, hat sich wunderschön angezogen und geschminkt und die Haare gemacht, sodass ich auf dem besonderen Tag wunderschön kommen konnte zu mir. Und ich habe nichts damit zu tun gehabt, irgendwie ihr zu helfen, dass sie irgendwie schön aussieht. Das war alles ihre Angelegenheit. Und ich habe mich freuen können, als sie zu mir gekommen ist. Aber bei uns und unserer Beziehung zu dem Herrn Jesus ist das anders. Wir sind die Braut Christi. Aber bei uns ist es nicht so, dass wir uns selbst schön machen. Da ist es Jesus selbst, der uns schön macht. Und wir lesen davon in Epheser 5, ab Vers 25, wie Jesus sein Volk, die Gemeinde Gottes, wunderschön macht. Da heißt es, Epheser 5, 25, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Ja, durch das Wasserbad im Wort gereinigt. Und Jesus hat ein Bild davon gegeben, auch eine Illustration, als er die Füße gewaschen hat von seinen Jüngern. Diese dreckigen Füße, die auf den dreckigen Straßen gelaufen sind und nicht so feste Schuhe, wie wir heute haben. Sicherlich sehr dreckige Füße. Jesus hat sie gewaschen, hat sie reingemacht. Aber was Jesus für dich und für mich getan hat, ist noch viel größer, als unsere Füße zu waschen. Jesus hat unser Herz reingewaschen. Unsere Herzen waren noch viel dreckiger und schmutziger als die Füße von diesen Jüngern. Und Jesus hat sie rein und sauber gemacht. Was für eine große Veränderung hat Jesus bewirkt. Selbst für Sünder wie dich und für mich. Und das bringt Freude zu seinem Volk. Da heißt es sogar, die ganze Welt freut sich. Nicht nur die Gemeinde, sondern hier heißt es, die ganze Welt freut sich. Ja, warum die ganze Welt? Johannes Calvin sagt es so, er sagt, dass sich des Berges Zion die ganze Erde tröstet, oder wörtlich, dass er die Wonne der ganzen Erde ist, wird nun aber nicht, wie jüdische Ausleger in ihrer Flachheit annehmen, in Rücksicht auf die gesunde Luft der Gegend oder ihre vorzüglichen Früchte gesagt, deren fremde Völker sich hätten erfreuen können, sondern weil von dort aus das Heil der ganzen Welt kommen sollte. Wie ja auch alle Völker das Licht des Lebens und das Zeugnis der himmlischen Gnade von dort aus erhalten haben. Und das gilt auch für uns als Heiden. Wir sind nicht Juden und wir dürfen uns auch an diesem Heil, an dieser Rettung erfreuen, die Jesus uns bringt. Gott ist ein großer ein großartiger König für sein Volk. Er ist mächtig und stark, aber er ist auch wunderbar und gut zu uns. Und wir sehen in Vers 4 auch, dass Gott ein Zufluchtsort ist für sein Volk. Er ist wie eine Festung für sein Volk. In Jesaja 33, 20 heißt es, schau auf Zion, die Stadt unserer Feste. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sichere Wohnung, ein Zelt, das nicht abgebrochen wird. Seine Flöcke sollen nie mehr herausgezogen und keines seiner Seile zerrissen werden. Die Menschen, die in dieser Stadt sind, die bei Gott sind, sind sicher. Und sie vertrauen, die Menschen in Jerusalem oder damals in Psalm 48, haben nicht so sehr vertraut in die Festungsmauern der Stadt, sondern in den Gott selbst, der ihre Festung war. Es gibt ein Lied von John Newton, das im englischen Sprachraum sehr bekannt ist. In Deutschland ist das Lied nicht so bekannt. Aber die Melodie ist sehr bekannt in Deutschland, denn die Melodie ist die der deutschen Nationalhymne. Und der Text, vielleicht kennt ihn doch einer oder andere hier, geht so im ersten Vers. Herrlich tönt von dir die Kunde, Zion, unseres Gottes Stadt. Erdes Wort sich niemals ändert, formte dich zur Ruhestadt. Auf dem Fels des Heils gegründet, wer kann deinen Frieden stören? Mit des Heiles Mauern umschlossen, trotzst du aller Feinde Hohn. Was für wunderbare Wahrheiten allein in diesem Vers. Ja, Gottes Wort ändert sich nie. Es kann niemals gebrochen werden, Gottes Wort. Und Gott formte dich, Jerusalem oder auch die Gemeinde, zur Ruhestadt, zum Ort, wo er sein möchte und wo er auch ruhen möchte und wo wir auch Ruhe finden können. Und wenn wir auf dem Fels des Heils gegründet sind, auf Jesus Christus, dann kann nichts und niemand unseren Frieden stören. Wir sind mit Mauern des Heils umschlossen. Und sogar den Hohn der Feinde können wir trotzen, können sie anlachen und sagen, du kannst mir nichts tun. Gott ist bei mir. Das ist dein König. Das ist dein Gott. Schaue zuerst zu deinem Gott und zu deinem König. Und zweitens, richte deinen Blick auf die Welt. Davon lesen wir in Versen 5 bis 9. Denn sie, Könige, waren versammelt und sind miteinander herangezogen. Sie haben sich verwundert, als sie solches sahen. Sie haben sich entsetzt und sind eilig abgezogen. Zittern erfasste sie dort Angst wie eine Gebärende. Du zerbrichst Schiffe im Meer durch den Ostwind. Wie wir gehört haben, so sehen wir es in der Stadt des Herrn der Herrscher, an der Stadt unseres Gottes. Gott erhält sie für immer. Zions Hoffnung schaut mit Mitleid zu Gottes Feinden. Die Gemeinde Gottes hat einen großen Gott, aber die Gemeinde Gottes hat auch große Feinde. Aber wenn wir zuerst zu Gott geblickt haben und ihn erkannt haben, dann werden wir unsere Feinde, unsere Probleme und alles andere in einem ganz anderen Licht sehen. Dieser Psalm wurde vermutlich geschrieben, nachdem Jerusalem angegriffen wurde von Feinden. Und sie es nicht geschafft haben, diese Stadt zu erobern, zu zerstören. Genau, hier lesen wir von Königen. Vers 5, Könige waren versammelt. Da sind einige Könige zusammengekommen. Es steht nicht da, wie viele, aber in den Zeiten haben sich oft mehrere Könige, 4 oder 5 oder 6, zusammengetan, um in Bündnis, um gegen ein anderes Volk zusammenzukämpfen. Und das waren dann natürlich nicht nur die 5 Könige alleine, sondern hinter ihnen ihre ganze Heeresmacht, ihre ganze Streitkraft, die ganzen Armeen, ihre ganze Gewalt hinter ihnen. Sie haben sich verbündet. Und wenn wir auch in diese Welt schauen, gibt es vielleicht nicht mehr so viele Könige, aber Regierungen, die auch sehr mächtig sind. Und wir können wissen, dass kein irdischer König und keine irdische Macht auch nur annähernd so mächtig ist wie der große König, von dem hier die Rede ist. Als der König Charles III. In England gekrönt wurde, gab es eine besondere Zeremonie in der Kirche und da wurden ihm verschiedene Gegenstände überreicht, zeremoniell mit Worten, was das bedeutet. Und ihm wurde da auch ein Reichsapfel überreicht. Und das sind die Worte, die gesagt wurden, als er diesen Reichsapfel bekam. Nimm diesen Reichsapfel unter das Kreuz gestellt und denke immer daran, dass die Königreiche dieser Welt unserem Gott und seinem Christus zuteil geworden sind. Auch König Charles wird anerkennen müssen, dass es einen König gibt über ihn, der noch viel größer ist. Er ist der König aller Könige. Hier sehen wir, die Könige versammeln sich gegen Gott, versammeln sich gegen das Volk Gottes. Davon lesen wir auch im zweiten Psalm, da heißt es, warum toben die Nationen und ersinnen die Völker nichtige Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herrscher halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das sehen wir auch heute, wie die Regierungen der Welt auch so handeln. Wir sehen ihre Rebellion gegen Gottes heilige Vorsätze für Geschlechter, für Sexualität. Ihre Rebellion gegen Gottes heilige Vorsätze für das Leben, das schon im Mutterleib beginnt. Und ihre Rebellion gegen Gottes heilige Vorsätze für sein Volk, für die Gemeinde, die auf der ganzen Welt verfolgt wird. Aber Gottes Feinde können Gottes Volk nicht zerstören. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und wir sehen, dass Gott seine Feinde zerstreut. Im Psalm 2 heißt es so, aber der im Himmel thront lacht, der Herr spottet über sie. Einst wird er in seinem Zorn mit ihnen sprechen und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich habe meinen König auf meinem heiligen Berg Zion eingesetzt. Gott lacht über seine Feinde und ihre Bemühungen, irgendwie gegen ihn zu rebellieren, ihre Versuche, ihn zu schlagen. Und dann sind es Gottes Feinde, die dann nicht mehr lachen. Sie sind dann nicht wie Julius Caesar, der gesagt hat, Veni, Vidi, Vici, ich kam, ich sah, ich siegte. Hier sehen wir das Gegenteil im Vers, 6. Sie haben sich verwundert, als sie solches sahen. Sie haben sich entsetzt und sind eilig abgezogen. Ich kam, ich sah, ich floh. Ich bin davon gerannt. Wenn Gott eingreift, dann sind Rebellen gegen ihn in Schrecken versetzt. Und ich glaube, das haben wir auch gesehen und erlebt im Sommer 2022, als in den USA am obersten Gericht eine Entscheidung getroffen wurde über Abtreibung. Und auf einmal haben sich Politiker in den USA und Staatsoberhäupter in der ganzen Welt entsetzt, was da entschieden wurde. Dass auf einmal doch Entscheidungen und Gesetze gegen die Abtreibung getroffen werden konnten. Die Leute haben gesagt, was, ich kann nicht mehr mit meinem Körper tun, was ich will? Und Gott sagt, nein, ich habe deinen Körper gemacht. Er gehört mir. Und du kannst schon gar nicht tun mit dem Körper in deinem Bauch. Kannst du auch nicht tun, was du willst. Aber die Menschen in der Zeit, in diesem Sommer, waren entsetzt. Es gab einen Aufschrei. Und der Sommer wurde bekannt als Sommer der Wut. Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, bezeichnete den obersten Gerichtshof als ein extremistisches Gremium, das das amerikanische Volk bestraft. Und Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt waren in Schrecken versetzt. Justin Trudeau, der Staatsoberhaupt in Kanada, hat gesagt, das war erschreckend für ihn. Die Premierministerin von Neuseeland hat gesagt, das war unglaublich erschütternd. Der griechische Premierminister hat gesagt, er war wirklich besorgt. Und so gab es auf der ganzen Welt auch weltweite Proteste. Die Leute, die Menschen wollen sagen, ich will nichts und niemanden das Sagen haben lassen, was ich tun kann mit meinem Körper oder überhaupt tun kann, egal was. Und schon gar nicht irgendein Gott oder irgendeine Religion. Und manchmal schauen wir die Welt an und wir denken, das ist so schlimm, so schrecklich. Da kann Gott, selbst Gott nichts mehr tun, dass da was sich verändert. Und in der Situation zum Beispiel konnten wir sehen, dass Gott ganz einfach eingreifen kann und die Situation verändern kann. Johannes Calvin hat es so gesagt, indessen merken wir auch, dass schon ein Wink Gottes zu unserer Errettung genügt. Und das ist allemal, wenn die Feinde uns rings mit Vernichtung drohen, seine Absicht ist, wenn es ihm gefällt, deren Mut zu erschüttern, sodass sie mitten in ihren feindlichen Bewegungen plötzlich ihre Macht verlieren. Und dieser Gedanke möge uns warnen, nicht da und dort nach menschlichen Hilfsmitteln Ausschau zu halten. Wie groß wird eines Tages das Entsetzen der Menschen sein, wenn sie Gott in seiner Größe, in seiner Heiligkeit, in seiner Herrlichkeit erkennen und dann ihre eigene Sünde und Rebellion gegen Gott erkennen. Ja, richte deinen Blick auf Gott. Richte deinen Blick auf die Welt und drittens, richte deinen Blick auf Gottes Kinder. Von denen lesen wir in den Versen 10 bis 12. Gott, wir denken in deinem Tempel an deine Güte. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an die Enden der Welt. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Es freue sich der Berg Zion und die Töchter Judas seien fröhlich über deine Gerichte. Zions Hoffnung schaut mit Freude zu Gottes Kindern. Die Gemeinde Gottes hat einen großen Gott und sie hat große Feinde, aber sie hat auch große oder großartige Kinder. Und die Kinder Gottes stellen einen großen Kontrast dazu, den Kindern der Welt. Manchmal ist es so, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, meiner Familie, und sie spielen vielleicht in Mexiko mit den Tarahumara-Indianern, mit den Kindern zusammen oder mit anderen Missionarskindern, die von anderen Kulturen kommen. Und dann denken wir ganz schnell, ah, Kinder sind ja alle gleich. Da gibt es keine Unterschiede. Sie spielen so schön zusammen. Aber ich glaube, dass selbst bei kleinen Kindern, die den Herrn Jesus kennen und ihn lieb haben, es große Unterschiede gibt zwischen ihnen und den Kindern der Welt. Denn die Kinder, die Jesus lieb haben, die werden nicht mitmachen wollen bei bestimmten Sachen, die die Kinder der Welt tun möchten. Und umgekehrt genauso. Was wir eine Freude haben, die Kinder der Welt dann daran, zu Gott zu beten oder ihnen zu singen oder aus seinem Wort zu hören. Da gibt es auch schon in kleinem Alter, in niedrigem Alter, große Unterschiede. Die Kinder Gottes und auch die erwachsenen Kinder Gottes vor allem, sie denken, wir sehen Vers 10, sie denken an Gott und nicht an ihre Feinde. Das haben wir vorhin gesehen. Gott ist der erste Ort, wo wir hinschauen müssen. Und wenn sie an Gott denken, dann denken sie besonders an seine Güte. Und sie erinnern sich daran, wie gut ist Gott zu mir. Egal, was passiert auf der Welt, ich weiß, Gott ist gut zu mir. Und das bewegt sie dazu, dann im Vers 11 Gott zu preisen und ihm das Lob zu bringen, das ihm gebührt. Und das haben wir auch schon vorher gesehen, Gott verdient immer unser Lob. Und dann in Vers 12 bringt das Freude. Sie freuen sich an Gott. Was für eine Freude ist es, zu wissen, ein Kind Gottes zu sein. Zu wissen, du bist ein Kind Gottes und nicht ein Kind des Teufels. Das macht einen riesen Unterschied aus. Und dann wirst du auch Freude nicht nur an der Gemeinschaft mit Gott haben, sondern auch an der Gemeinschaft mit den Heiligen, an der Gemeinschaft mit deinen Geschwistern in der Gemeinde. König David hat es im Psalm 16,3 so gesagt: An den Heiligen, die auf der Erde sind, an den Herrlichen habe ich all meinen Gefallen. Und das Lied, das ich vorhin zitiert habe von John Newton, da heißt es folgendermaßen in einer anderen Strophe: Heiland, wenn allein aus Gnaden ich ein Bürger Zions bin, soll die Welt mich doch verachten, mein Ruhm soll dein Name sein. Dahin schwindet alle Weltlust, all ihr Prachtglanz, Lärm und Schein. Echte Freuden, ewige Schätze kennt allein ein Zionskind. Richte deinen Blick auf Gott, richte deinen Blick auf die Welt, richte deinen Blick auf Gottes Kinder und zuletzt richte deinen Blick auf die Zukunft. Verse 13 bis 15. Zieht rings um Zion und umkreist sie, zählt ihre Türme, achtet mit Fleiß auf ihre Mauern, durchwandelt ihre Paläste, damit ihr den Nachkommen davon erzählt, dass dieser Gott unser Gott ist für immer und ewig. Er führt uns bis zum Tod. Zions Hoffnung schaut mit Zuversicht in die Zukunft. Ja, die Gemeinde Gottes hat nicht nur einen großen Gott und große Feinde und großartige Kinder, sie hat auch eine großartige Zukunft. Und hier werden die Menschen aufgerufen, diese Mauern und Schutzwälle und Türme zu betrachten, zu sehen, wie sicher diese Stadt ist. Und wenn sie das tun, dann ist es sicherlich auch daran, dass sie denken, was hat Gott in der Vergangenheit alles getan? Wie hat er diese Türme und Mauern und diesen Schutz gebraucht, um uns zu beschützen vor den Feinden? Einmal und immer wieder hat er das gebraucht in der Geschichte und wir sind sicher. Aber genauso, wenn wir diese Türme und Mauern betrachten, soll es auch unseren Blick in die Zukunft lenken und uns zeigen, wir können wissen, diese Mauern werden uns weiterhin auch sicher bewahren. Und wir können mit Sicherheit wissen, dass wir sicher sind hier in dieser Stadt mit unserem Gott. Einige Bibelkommentatoren schreiben dazu Folgendes: Die genaue Betrachtung des Zustandes der Mauern, der Türme, der Schutzwalle wird zeigen, dass der Feind sie unversehrt zurückgelassen hat. Zion steht fest. Aber wenn die Pilger, den exzellenten Zustand der Befestigung der Stadt beurteilen, dann merken sie, dass diese allein nicht dem Ansturm des so mächtigen Feindes hätte widerstehen können. Nein, es waren nicht die Mauern alleine, die Jerusalem Schutz geboten haben, sondern die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. Das ist die Botschaft, die sie ihren Kindern der nächsten Generation erzählen sollen. Dieser Gott ist unser Gott für immer und ewig. Von Jerusalem sprechen, ja, die herrliche Stadt, aber stelle dabei klar, dass es kein Jerusalem, keine heilige Stadt ohne der Gegenwart bei ihr des Gottes, der Gerechtigkeit und der Heiligkeit geben kann. Wir haben eine sichere Hoffnung als Christen. Und unsere Hoffnung ist für das ganze Leben. Hier heißt es, Gott führt uns bis zum Tod. Und andere Bibelübersetzungen, da heißt es, er führt uns über den Tod hinaus. Das ist ein bisschen schwer zu übersetzen, genau was es bedeutet, aber das sind beides Wahrheiten. Jeder Tag in deinem Leben bis zu dem Tod, bis zu dem Tag, an dem du sterben wirst, da wird Gott dich führen. Und dann auch danach, weiterhin, wird Gott dich führen über den Tod hinaus. Unsere Hoffnung ist in einer zukünftigen Welt und das ewige Leben im himmlischen Jerusalem. In der Offenbarung 21 heißt es so, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief, sieh da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Ja, und dann in der Herrlichkeit wird es Zeit sein, ein neues Lied zu singen. Sicherlich viele neue Loblieder Gottes werden wir singen. Einige davon sind aufgeschrieben in der Offenbarung. Und heute haben wir auch Grund, ganz alte Lieder zu singen. Und ein ganz altes Lied, das haben wir gerade gelesen, das ist der Psalm 48. Das ist ein ganzes Liederbuch hier, 150 Lieder haben wir. Und 150 Lieder, die sogar von Gott inspiriert sind. Da ist nichts Falsches an diesen Liedern. Und diese Lieder können wir singen, Gott zum Lob. Vielleicht kennen wir nicht die Melodie zu diesem Psalm. Sicherlich gibt es auch eine Melodie dafür, vielleicht ist sie nicht bekannt. Aber wir können, auch wenn wir keine Melodie können, können wir dieses Lied Gott in unserem Herzen singen. Und ihn preisen damit. Martin Luther hat es so gesagt, sie hat auch die Psalmen gesungen und hat über diesen Psalm 48 gesagt, wir singen diesen Psalm, weil es Gott gefällt, seine Gemeinde und sein Wort trotz dem Getöse und Hass von Königen und Prinzen zu bewahren, die sie unaufhörlich mit Gewalt und List und all ihrer Macht angreifen und dennoch zugrunde gehen und verwirrt werden und mit Schande bedeckt werden, während das Wort so bleiben wird, wie es zuvor war, unverletzt und ungehindert. Ja, jetzt vielleicht die Frage, was hat das denn mit Mission zu tun? Jetzt habt ihr einen Missionar eingeladen, jetzt habt ihr vielleicht erwartet, jetzt kommt eine Botschaft über Mission und jetzt spricht er von Hoffnung und von Zion. Und was hat das denn mit Mission zu tun? Nun, dieser Psalm handelt nicht nur von Gott und von seinem Volk, er handelt auch von der Welt. Da wird in Vers 3, in Vers 5, in Vers 11, in Vers 14 sehen wir Hinweise auf die ganze Welt. Und es gibt noch viele Menschen auf der ganzen Welt, die Gott retten und in sein Reich bringen möchte. Und du kannst dich an dieser großen Rettungsaktion Gottes beteiligen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, würde ich auch sagen, du bist dazu berufen, dich an der Mission zu beteiligen. Ein Autor, Mark Collins, hat es so gesagt, nicht jeder Christ muss gehen, um treu zu sein. Aber wir sind alle dazu berufen, uns an der Mission der Gemeinde zu beteiligen, die Nationen gemeinsam zu erreichen. Wir alle spielen dabei eine bestimmte Rolle. Ja, für die meisten von euch wird es vielleicht nicht bedeuten, dass ihr euer Heimat und euer Land verlasst und in ein anderes Land geht, in eine andere Kultur, um dort ein Missionar zu sein. Für die meisten von euch seid ihr Missionare auch hier in eurer Umgebung, auf eurer Arbeit oder im Studium oder bei euren Familien, den Menschen, zu denen ihr, bei denen ihr Einfluss habt. Einige von euch vielleicht, möchte Gott aussenden in die Mission. Und wir alle aber können die Missionsarbeit, die weltweite Missionsarbeit unterstützen. Vor allem mit unserem Gebeten. Was hat diese Predigt also mit Mission zu tun? Nun, wir haben vier Orte gesehen, wo wir hinschauen können, um Hoffnung zu haben für uns selbst. Aber wenn wir diese vier Orte anschauen, dann sollen das uns auch bewegen dazu, uns anspornen, die gute Nachricht von Jesus Christus, dem König aller Könige, an Menschen in unserer dunklen Welt weiterzugeben. Zunächst einmal, wenn du zu Gott schaust, dann beteilige dich an Mission, weil Gott würdig ist. Jesus Christus ist der König, von dem hier die Rede ist. Aber er ist auch das Lamm, das geschlachtet wurde. Und in Offenbarung 5,12 heißt es, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist. Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreis zu nehmen. Im 18. Jahrhundert, da war es die Herrnhuter Brüdergemeinde, die so einige der einzigen oder der ersten waren in dieser Zeit, die diese Vision gehabt haben, dass sie hinausgehen aus ihrem Land, um andere Völker mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich habe gelesen von einigen Brüdern, die das Verlangen hatten, einige Sklaven zu erreichen mit dem Evangelium auf irgendwelchen Inseln. Und das wurde ihnen verweigert. Ihnen wurde gesagt, nein, ihr dürft da nicht hingehen von den Sklavenhaltern. Und sie haben sich entschieden, sie werden sich selbst verkaufen als Sklaven, um bei diesen Sklaven zu sein und zu arbeiten und ihnen das Evangelium zu bringen. Und ich habe gelesen, dass als sie sich verabschiedet haben, ich glaube an der Nordsee, waren sie in ihren Booten und haben ihren Familien gewunken, letztes Mal, die am Ufer waren. Und ihre letzten Worte waren, möge das Lamm, das geschlachtet ist, den Lohn seiner Leiden empfangen. Ja, Jesus ist würdig, dass du dein Leben für ihn hingibst, weil er zuerst sein Leben für dich hingegeben hat. Und Jesus verdient das Lob nicht nur von dir selbst, nicht nur von der Gemeinde, sondern von der ganzen Welt. Und wenn du dir nicht Zeit nimmst, über Gott nachzudenken, über seine Größe, seine wunderbare Person, sein wunderbares Evangelium nachzudenken, dann wirst du vielleicht kein Anliegen haben, dich an der Mission zu beteiligen. Deswegen schaue zu Gott, denke über ihn nach, lerne über Gott. Zweitens, wenn du zur Welt schaust, beteilige dich an der Mission, weil es nichts Größeres gibt, wofür wir leben sollen in dieser Welt. Diese Welt ist nicht alles. Diese Welt mit ihren Königen und mit ihren Freuden und alles wird alles vergehen. Und viel schneller, als wir denken. Es lohnt sich nicht, deine Zeit und dein Geld und dein Leben in diese Welt zu investieren. Investiere dein Leben in Sachen, die von ewigem Wert sind. In Gottes Reich, in die Seelen von Menschen. Drittens, wenn du zu Gottes Kindern schaust, dann beteilige dich an Mission, weil es keine größere Freude gibt, als Gott zu kennen und ihm zu dienen. Manchmal vielleicht denken Menschen, dass die Missionare, die da in einem ganz anderen Land sind und die es nicht so gut haben wie wir in Deutschland, ja, die armen Missionare, denen geht es nicht so gut, die sind bestimmt ganz traurig und haben so viel aufgegeben. Und ich muss sagen, die Menschen, die ich kennenlernen durfte, die am meisten Freude an Gott haben, sind diejenigen, die wirklich alles für ihn aufgegeben haben und voll ihr ganzes Leben für ihn einsetzen. Da wirst du Freude finden. Wenn du Gott nachfolgst und ihm dienst und ihn kennst, wirst du die Freude nicht in dieser Welt finden. Und viertens, wenn du in die Zukunft schaust, dann beteilige dich an Missionen, weil kommende Generationen wissen müssen, dass es Hoffnung gibt für diese Welt. Hoffnung für die Zukunft. Du hast das Evangelium gehört von jemandem. Jetzt bist du dran, das Evangelium weiterzugeben an andere, die nach dir kommen. Hier ist damit ihr den Nachkommen davon erzählt. Das können deine Kinder sein oder deine Enkelkinder. Das können Kinder sein auf der Schule, die du unterrichtest. Das können Leute am Arbeitsplatz sein, die später deine Stelle einnehmen werden. Das können andere Menschen sein, mit denen du einen Einfluss hast. Die jüngere Generation, die muss auch wissen, dass es Hoffnung gibt für diese Welt. Du kennst das Evangelium. Millionen von Menschen kennen das Evangelium nicht. Wirst du die gute Nachricht von Jesus Christus für dich selbst behalten? Es gibt im Alten Testament in 2. Könige 7 eine Geschichte von den Israeliten, wie sie umzingelt waren in ihrer Stadt von den Feinden. Und es war kein Entkommen und innen drin waren sie am Verhungern. Und da gab es auch einige Aussätzige in dieser Stadt. Und sie haben auch Hunger gehabt. Und sie haben gemerkt, Mensch, hier in unserer Stadt gibt es nichts mehr zu essen und die Menschen wollen uns sowieso nicht helfen. Draußen sind die Feinde, was sollen wir machen? Und sie haben sich entschieden, vielleicht gehen wir einfach raus zu den Feinden. Vielleicht haben sie doch irgendwie Erbarmen mit uns und wir können was zu essen haben. Und dann, als sie rausgehen, merken sie, ja, die Zelte sind alle noch da, aber sie sind alle leer. Alle Menschen sind weg. Und die Zelte sind voll mit Essen und mit Kleidern und mit Gold und Silber. Und sie gehen von einem Zelt ins andere und freuen sich und nehmen sich, bis sie merken, das ist nicht richtig. Und sie sagen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es heller Morgen wird, wird uns Schuld treffen. Kommt, lasst uns hingehen, um es dem Haus des Königs zu berichten. Was wirst du mit der guten Nachricht des Königs Jesus Christus tun? Die Hoffnung Zions ist eine sichere Hoffnung für dich, für unsere Gemeinde, aber auch für die ganze Welt. Wirst du in dieser Hoffnung leben und wirst du sie an andere Menschen weitergeben? Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für die wunderbare Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Danke, dass wir sicher sind bei ihm, trotz all dem Getöse der Welt und alles, was um uns herum passiert, auch in unserem persönlichen Leben, unsere Kämpfe, unsere Nöte. Du weißt um alles. Bitte lass uns das zu dir treiben, dass wir mehr und mehr deine Nähe suchen und erfahren können, was du für ein großer, wunderbarer, guter Gott bist. Danke für diese Hoffnung, die wir haben in dir. Und wir beten auch, dass du uns Mut schenkst und Freude schenkst, diese Hoffnung weiterzugeben in eine Welt, die hoffnungslos ist, ohne Jesus. Amen.
Amen.